Bei ihrem ersten Gang durch das Haus hatte Flora zwar ihr ehemaliges Kinderzimmer unter dem Dach gefunden, jedoch leergeräumt, wie eine Mönchszelle, nur mit einem schmalen Bett mit Matratze und einem zweitürigen Schrank möbliert. Nur Gardinen und bunt gemusterte Vorhänge hingen vor den Fenstern, damit von außen alles normal aussah. Doch an diesem Haus war nichts normal. »Sie hat mich eliminiert«, dachte Flora. »Jede Erinnerung an mich ausgemerzt. Die Erinnerungen an ihre Tochter versteckt vor der Welt und vor sich selbst. War das ihre Mutter gewesen? Oder auch ihr Vater? Hatte er sich daran beteiligt?« Flora bekam es zeitlich nicht zusammen. Wann war sie weggeholt worden? Und wann hatte sich ihr Vater mit seiner Dienstwaffe erschossen? Es war alles schwer erträglich. Und nun war sie hier. Die Konfrontation mit der Vergangenheit war unausweichlich. Im Flur im oberen Stockwerk gab es eine Deckenluke mit einem Haken daran. Flora fand den dazugehörigen Metallstab hinter einer Zimmertür, öffnete die Luke und zog an der Leiter, die sich quietschend entfaltete. Staub rieselte auf Flora herunter. Auf dem Dachboden war es kühl und feucht. Ein Luftzug strich durch die nicht isolierten Dachpfannen. Eine einzelne Lampe an einem der Balken spendete fahles Licht. Der Spitzboden war so niedrig, dass Flora sich krabbelnd auf die Pappkartons zubewegen musste. Auf ein paar von ihnen stand mit einem dicken blauen Filzstift Flora geschrieben. »Hier bist du also«, murmelte sie. »Puppen, Plüschtiere und Puppensachen.« Schale, undeutliche Erinnerungen stiegen in Flora auf. Sie fand Kleidungsstücke, Schulsachen, ein Lego-Haus ohne Dach und mit Fenstern aus rotem Kunststoff. Sie meinte, sich daran erinnern zu können, wie sie ihr Traumhaus gebaut hatte, und presste die Hand vor den Mund. »Barbie-Puppen, ein Plastikpferd. Ilchi«, flüsterte sie. »Winnetous schwarzer Hengst.« Dass sie weinte, merkte Flora erst, als sie die feuchten Flecken auf ihrer Jeans sah. Sie hatte alle Kartons mit ihrem Namen darauf durchgesehen. Eine einst glückliche und dann abrupt beendete Kindheit. War sie wirklich glücklich gewesen? Diese Gegenstände konnten darüber keine Auskunft geben. Flora wollte ihre Suchaktion abbrechen. Sie tastete mit dem Fuß schon nach den Leiterstufen, um wieder hinunterzusteigen, als ihr Blick auf drei Kartons an der Stirnseite des Dachbodens fiel. Sie trugen die Aufschrift Joachim, wenn sie das im fahlen Licht von hier aus richtig entzifferte. Ihr Vater war tot. Und drei Kartons waren alles, was ihre Mutter von ihm aufbewahrte? War Regina mit ihm genauso verfahren wie mit der in Ungnade gefallenen Tochter? Flora krabbelte zu den Kartons und öffnete sie. Ringordner und lose Papiere. Sie klappte den ersten Ordner auf. Zeugnisse, Verträge, Rechnungen, dann den zweiten. Ihr stockte der Atem, als sie die Seiten überflog. Das hier handelte von ihr. Von dem, was ihr widerfahren war, bevor man sie weggeholt hatte, bevor ihre Welt zerstört worden war. Ihr Vater war nicht an den Ermittlungen beteiligt gewesen, hatte man ihr erzählt. Er galt als befangen und hatte sich aus allem heraushalten müssen. Und nun hatte sie den Beweis dafür in der Hand, dass er sich nicht herausgehalten hatte. Der Inhalt des Ordners erzählte vom Suchen, von Zweifeln und vom Hoffen ihres Vaters. Eine systematische und trotzdem verzweifelte Jagd nach Hinweisen, wie Flora diversen handschriftlichen Notizen entnehmen konnte. Sie blätterte durch die unzähligen Kopien von Berichten und Formularen. Es waren Tatortbeschreibungen, Ausführungen der Spurensicherung, Vernehmungsprotokolle und sogar die Kopie eines Obduktionsberichtes. Flora zögerte kurz, blätterte dann hastig weiter. Stattdessen widmete sie sich einem Stoß ausgedruckter E-Mails. Die Mails waren zwischen ihrem Vater und einer Frau namens Mirelle hin und her gegangen. Wer war das? Flora glaubte, diesen Namen noch nie zuvor gehört zu haben. Auch die E-Mail-Adresse verriet ihr nichts. Flora vermutete, dass es sich bei der Frau um eine Kollegin handelte, die ihn bei seinen privaten Nachforschungen unterstützt hatte. In den Mails ging es trotz eines vertraulichen Tons hauptsächlich um ihren Fall. Beim Lesen traten Flora mehrmals Tränen in die Augen, die sie ungeduldig fortwischte. Ihr Vater hatte anscheinend für möglich gehalten, was sonst niemand in Erwägung gezogen hatte, dass sie unschuldig war. In der Nacht nach der Sichtung der Kartons quälten Flora Albträume, aus denen sie mehrmals schwitzend und mit rasendem Herzschlag erwachte. Das Gefühl der Beklemmung und die schlechte Stimmung begleiteten sie noch weit bis in den Vormittag hinein. Sie konnte sich nicht auf ihre Arbeit am Laptop konzentrieren, tigerte im Haus auf und ab und starrte minutenlang hinaus auf die stille Dorfstraße. So ging das nicht. Sie musste etwas unternehmen. Ihre Suche nach einer Frau namens Mireille war ergebnislos verlaufen. Doch in den Aufzeichnungen ihres Vaters war immer wieder der Name Bernhard Altmann aufgetaucht, einmal sogar zusammen mit einer Festnetznummer. Flora erinnerte sich an einen Kollegen ihres Vaters, der Bernhard geheißen hatte. Er war mehr gewesen als ein Arbeitskollege, beinahe ein Freund, soweit sie das im Nachhinein beurteilen konnte. Flora zog ihr Telefon hervor und wählte mit klopfendem Herzen. Das Freizeichen erklang. Immer wieder. Floras Magen rumorte. Altmann? Wie ein Stromschlag durchfuhr es sie, als der ehemalige Kollege ihres Vaters sich am Telefon meldete. Die Stimme war ihr vertraut. Bernhard Altmann. Bernie! Sofort hatte sie das verschwommene Bild eines großen, braunhaarigen Mannes vor Augen, der ab und zu in dieses Haus gekommen war, der sie durch die Luft geschwenkt hatte mit seinen Riesenhänden. Na du Krümel, so hat er sie genannt. Sie erklärte dem Mann am Telefon, woher sie seine Nummer hatte. Er bestätigte vorsichtig, dass er Joachim Laubner gekannt hatte, dass er ein Kollege gewesen sei. Als er realisierte, dass sie Joachim Laubners Tochter war, wurde er zugänglicher. »Die kleine Flora. Stimmt das wirklich? Wie geht es dir?« »Mir geht's gut. Aber Mutter hatte einen schweren Herzinfarkt und ist noch in der Klinik. Es wird eine langwierige Geschichte. Deshalb bin ich hier in meinem Elternhaus, um mich um alles zu kümmern.«
»Oh, das tut mir leid. Ich hoffe, sie erholt sich recht bald wieder.«
»Was kann ich für dich tun, Flora? Du rufst doch nicht nur um der alten Zeiten willen an.« »Ja, das stimmt. Ich habe Unterlagen und persönliche Aufzeichnungen meines Vaters gesichtet, über meinen Fall.« Jetzt zauderte sie doch. »Den Tod dieses Jungen, Simon, und die ganze schlimme Zeit damals. Ich erinnere mich nämlich immer noch nicht.«
»Ist das nicht auch besser so?«
»Nein, ich habe Fragen dazu. Können wir uns treffen?«
Schweigen am anderen Ende der Leitung.
Flora wartete mit klopfendem Herzen ab.
»Das kommt überraschend«, sagte er. »Aber warum nicht, wenn du meinst, dass es dir hilft?«
»Das weiß ich nicht«, gab Flora zu. »Doch ich will es versuchen.«
»Wann und wo?«
»Heute Nachmittag, hier in Niensyn. Du weißt die Adresse sicher noch.« Zu ihrem Erstaunen stimmte er zu.
»Ich wollte sowieso eine Runde Fahrrad fahren. Ich komme gegen 5 bei dir vorbei. Bis dann.«
Es knackte. Er hatte aufgelegt. Er war Polizist. Wahrscheinlich war er schon in Pension. Trotzdem änderte man sich später wohl nicht. Ihr Vater war auch so gewesen. Hilfsbereit, schnell entschlossen, risikofreudig.